Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal. Bei uns soll es jetzt um die Notwendigkeit gehen, das Nötige kurz und knackig zu formulieren, aber auch um kunstvolle Geschwätzigkeit. Wir sind, so sagt es eine der beiden Rednerinnen, im Haifischbecken der Aufmerksamkeitsökonomie. Die schiere Anzahl von Menschen, die sich uns mitteilen wollen, auf Twitter, auf Facebook oder sonst wo, sorgt dafür, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne kurz ist, vielleicht sogar kürzer wird. Entweder du erwischst mich mit dem, was du sagen willst, in den allerersten Momenten oder zack, ich bin weg. Wie verändert das die Wissenschaftskommunikation? Immerhin sind ja wissenschaftliche Erkenntnisse oder Studienergebnisse nicht immer mal so eben kurz und knackig rauszuhauen. Dieser Frage sollte auf der Tagung kurz und gut nachgegangen werden. Untertitel der Tagung: Kommunikation in den Geisteswissenschaften in Zeiten von Twitter, Slam und alternativen Fakten.
Apache Kutscher, Science GIF, Tweet, Note oder Slam? Die neuen Formate, die in die Wissenschaftskommunikation Einzug gehalten haben, haben eines gemeinsam: sie sind kurz.
Kürze ist seit langem zu Länge geworden und Länge nunmehr lächerlich.
Das KISS-Prinzip, keep it simple, stupid, oder etwas weniger unhöflich, keep it short and simple.
Doch wie ist es anzustellen? Überbordende Rede über jedes erdenkliche Thema. Als Thema wird ihm das Salz aufgegeben. Er spricht spontan und ohne Vorbereitung eine Viertelstunde lang zum Thema, kunstvoll ausgeschmückt, und zieht die Zuhörer in seinen Bann.
Quantität wohnt die Tendenz inne, mangelnde Qualität zu verdecken. Bullshit kommt meist schmuck und wortreich daher. Unsinn gibt sich gern rhetorisch elegant.
Diesen Vorwurf müssen sich unsere beiden Forscherinnen im Hörsaal heute nicht machen lassen. Beide sind ausgezeichnete Rednerinnen. Sie haben spannende historische Erkenntnisse zu präsentieren. Sie fragen sich, wie dachten Gelehrte in der Vergangenheit über das Gebot zur Kürze? Oder über das Gebot, möglichst ausschweifend zu reden? Ist die Debatte über das prägnante Reden wirklich so brandneu? Die erste Rednerin, Dr. Maren Jäger, hat die Tagung mitorganisiert. Studiert hat sie Germanistik, Anglistik und Komparatistik. Jetzt arbeitet sie am Graduiertenkolleg Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr knapp halbstündiger Vortrag widmet sich der Suche nach dem goldenen Mittelweg in der Antike. Er heißt »Nicht mehr als nötig« zum Brevitas-Gebot der antiken Rhetorik. Kleiner Hinweis noch vorneweg: in Maren Jägers Vortrag wimmelt es logischerweise von Fachbegriffen aus der griechischen und lateinischen Rhetoriklehre. Das Publikum im Vortragssaal bekam die auf einer Präsentation nochmal vor Augen gebracht. Euch würde ich empfehlen, schlagt doch bei Bedarf parallel zum Hören den einen oder anderen Begriff nach, das funktioniert genauso gut. Aber nun los.
Die Einsicht, die unser Graduiertenkolleg mit der Tagungsidee teilt, ist, dass je unübersichtlicher die Fülle des Wissbaren wird, je zügiger Neuigkeiten registriert werden müssen, je höher die Anforderungen an die soziale Kommunikationsökonomie, umso mehr Wege sind erforderlich, kreativere Wege, um möglichst effizient mit der Zeit- und Zeichenökonomie umzugehen. Apache Kutscher, Science GIF, Tweet, Note oder Slam? Wissenschaftscomic oder Podcast, Micro-Learning oder Micro-Training, Einträge in Blogs, Foren, Social Media oder Speed-Dating qua Elevator-Pitch zwecks Networking. Die neuen Formate, die in die Wissenschaftskommunikation Einzug gehalten haben, haben eines gemeinsam: sie sind kurz. Und das kurze Gebot, das wir unter uns, also als Wissenschaftlerin gesprochen, in zweistündigen Vorlesungen, tagelangen Tagungen, vertrauend auf Geduld, auf Bildungshunger der Studierenden, die Neugierde der Kollegen, die Strahlkraft der eigenen Erkenntnisse genüsslich zu übertreten lieben wird, sobald man diesen Schutzraum innerakademischer Halböffentlichkeit mit seiner unterstellten oder tatsächlichen Eigenzeit verlässt, da draußen zum Imperativ. Aber auch nicht nur da. Wir wissen, ein DFG-Antrags-Abstract darf in der Regel nicht mehr als 3000 Zeichen umfassen. Tagungsbeiträge von mehr als einer halben Stunde werden zunehmend unüblich. Nanopublikationen und Texting, die Lektüremodelle Hyper- und Distant Reading oder auch Power Browsing scheinen die zeitgemäße Antwort auf grundsätzlich veränderte Produktions- und Rezeptionsgewohnheiten zu sein. Also in Zeiten des Information Overload und der Zeit- und Zeichenökonomie gilt das ursprünglich aus den Ingenieurwissenschaften stammende KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid oder etwas weniger unhöflich im Marketing-Jargon. Keep it short and simple. Wann immer es um öffentliche Kommunikation ging, war von der Antike bis weit in die Neuzeit herein die Rhetorik zuständig. Sie stellte das verbindliche und über Jahrhunderte bemerkenswert konstante Handwerkszeug und Regelwerk, also die Standards, parat. Und viele heutige Präsentationscoachings bieten gegenüber der 2000 Jahre alten Diskurstradition relativ wenig wirklich Neues. Allerdings hat sich natürlich die Komplexität kommunikativer Anlässe im digitalen Zeitalter und im Haifischbecken der Aufmerksamkeitsökonomie von Outreach und Meinungsmacht fundamental verändert. War die Redesituation in der antiken Rhetorik eine monologisch-mündliche Face-to-Face-Kommunikation vor einem zur selben Zeit, am selben Ort anwesenden und auch auf den Redner fokussierten Publikum, das einzige in Betracht zu ziehende Medium, die Stimme, der Körper des Redners, so haben wir es in der heutigen Wissenschaftskommunikation mit medial, in der Regel textuell, audiovisuell distribuierter, mono- oder dialogischer, polyphoner, partizipativer, interaktiver, bi- oder multidirektionaler, institutioneller oder individueller, gleichzeitiger oder zeitversetzter Kommunikation zu tun, mit einem Empfänger, der, wie Olaf Kramer sagt, als Homo Connectus zwischen unterschiedlichen Informations- oder Unterhaltungsangeboten wählt oder auch nicht wählt, zerstreut multitaskend. Von der Dominanz des Visuellen in der Bildschirm- oder Displaykultur des 21. Jahrhunderts mit seinen kleinen und kleinsten mobilen Devices ganz zu schweigen. Und der Producer oder the people formerly known as the audience drängt selbst in die Rolle des Rhetors und fordert dazu auf, das Verhältnis von Sender und Publikum, von Wissenschaftler und Öffentlichkeit zu überdenken. Allerdings geht es noch immer um eine Mischung aus docere, delectare und movere. Also dafür sprechen Begriffe wie Scientainment oder Science-Perience, um eine Balance von Aufklärung und Persuasion, um das Benevolum für die Belange der Wissenschaft und die dafür angemessene Sprache und Form. Heute, also zwischen Push und Pest, ist mehr denn je die Angemessenheit, die Stellschraube für eine Optimierung des Verhältnisses zwischen Sache und Wörtern, also zwischen Res und Verba, zwischen Inhalt, Form und Format. Der Rekurs auf die antike Rhetorik, den ich jetzt vorhabe, der vermag, so hoffe ich, nicht nur zu zeigen, dass die kurze Diskussion schon seit zwei Jahrtausenden mit wiederkehrenden Argumenten geführt wird, sondern auch Einsichten über Bestimmungen, Bewertungen, Chancen und Gefahren und mögliche Funktionalisierung von Kürze freizulegen, die vielleicht das eine oder andere neue alte Licht auf das zu werfen vermögen, was sich heute als der kommunikative Imperativ darstellt. Beginnen wir die kurze Geschichte der Kürze bei Aristoteles, bei dem die Kürze Syntomia in Frontstellung gegen die sophistische Rhetorik gebracht wird. Typisch für Aristoteles und sehr charakteristisch für sein Rhetorikverständnis ist, dass er durch Kürze die sophistische Demagogie begrenzen will. Also rhetorische Kürze, verstanden als Mittelweg zwischen dem zu langem und dem zu kurzen, als Prophylaxe gegen Manipulation. Die Redekunst hat sich, wie auch die Philosophie, dem zu widmen, was wahr und gerecht ist. Aristoteles fordert jetzt in seiner Rhetorik nicht kategorisch Kürze, sondern eine angemessene Weise des Sprechens. Das Paradigma ist hier, wie später dann auch bei Cicero und Quintilian, die Gerichtsrede. Und an derselben Systemstelle, nämlich als Stilqualität der Erzählung, wird Brevitas dann auch in den folgenden Jahrhunderten diskutiert werden. Heutzutage sagt man aber auf lächerliche Weise, dass die Erzählung schnell sein müsse. Es verhält sich doch wie der, sagte, der dem Bäcker auf die Frage, ob er den Teig hart oder weich kneten soll, antwortete, was denn, kann man es nicht einfach gut machen? Und ebenso verhält es sich auch hier. Man darf nämlich nicht weitschweifig erzählen, denn auch hier ist das Gute nicht das Schnelle oder Kurze, sondern das Maßvolle. Also Aristoteles bringt das Ideal einer angemessenen Kürze in Stellung, um damit zugleich der platonischen Rhetorikkritik zu begegnen und dem sophistischen Rhetorikbetrieb ein moralisch-ethisches Ideal entgegenzusetzen, das es möglich macht, eben nicht oder wirklich allein das Publikum von der Sache zu überzeugen und nicht dazu führt, den Richter zu verderben, ihn von der Wahrheit abzulenken. Also kürzer als wirksame Arznei gegen eine Blendung des Rezipienten mit rhetorischem Prunk. Und dieser Topos lässt sich eigentlich aus der Antike bis heute verfolgen. Quantität wohnt die Tendenz inne, mangelnde Qualität zu verdecken. Bullshit kommt meist schmuck und wortreich daher. Unsinn gibt sich gern rhetorisch elegant. Und der Leib der Überzeugung, der Leib Soma, ist für Aristoteles das Enthymem, bei dessen Behandlung er die Ökonomie der Darstellung von den Kapazitäten des Publikums herleitet. Damit bekommt das Reden über Kürze eine zweite Systemstelle im Bereich der Topik. Das Enthymem als der rhetorische Syllogismus ist das grundlegendste Beweismittel in der Geschichte der Rhetorik, neben dem Beispiel, dem Ethos des Redners, als ja, damals noch zweifelsfrei identifizierbarem, weil real präsenten Gatekeeper und dem Pathos, also den Affekten des Publikums. Aristoteles empfiehlt jetzt, das Enthymem so weit wie möglich zu komprimieren. Schließlich darf das Publikum weder gelangweilt noch intellektuell überfordert werden. Das eine ist nämlich unklar wegen der Länge, das andere ist geschwätzig, weil man Selbstverständliches sagt. Kürze dient also nicht nur der Vermeidung von Langeweile, sondern auch als Garant von Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Allgemein bekannte Prämissen, Endoxa, sollten, folgt man Aristoteles Rat, ausgelassen werden, weil der Zuhörer sie leicht ergänzen kann. Also Vor-, Wissen- und Kooperationsbereitschaft des Publikums sind eine für die Wirkung der Rede signifikante Größe. Und der Philosoph zieht das kognitive Potenzial von der Zuhörerschaft ins Kalkül, als ob es keine Unbekannte wäre. Außerdem wohnt der Kürze, und das verbindet Aristoteles Ausführungen zum Enthymem mit seinen Überlegungen zu Metapher und Maxime, ein lernpsychologisches Potenzial inne, weil, Zitat Aristoteles, das Lernen durch das in wenigen Worten Sagen schneller zustande kommt und je mehr in wenigen Worten gesagt wird, umso besser kommt es an. Also Schnelligkeit und Kürze tragen dazu bei, dass das Enthymem möglichst rasch zündet, also seine lehrhafte und persuasive Wirkung sich möglichst instantan oder auch nur knapp zeitverzögert entfaltet. In der römischen Rhetorik wird Kürze, das wissen Sie vielleicht auch im Zusammenhang mit der Metapher und in der Figurenlehre verhandelt, etwa bei diesen Detraktionsfiguren, Ellipse, Sylepse, Aposiopese, aber eine feste Systemstelle bekommt Brevitas die Kürze unter den Virtutes Narrationis, also den Tugenden im Zusammenhang mit der Erzählung als zweitem Redeteil der Darlegung der Ereignisse. Weil die für den Verlauf des Gerichtsprozesses entscheidende Argumentatio auf der Narratio aufsetzt, gelten für die Erzählung besondere Regeln. Sie muss kurz, klar und wahrscheinlich sein, damit sie ihre belehrende Dimension innerhalb der auf Persuasion zielenden Rede entfalten kann. Die maßgeblichen Schriften, die ich hier kursorisch und als knappe Zusammenschau auf Status, Funktionalisierung und Bewertung von Kürze befragen möchte, sind die rhetorischen Lehrwerke Ciceros, vor allem die Inventione, dann die anonyme, lange Zeit auch Cicero zugeschriebene Rhetorica ad Herennium und Quintilians De Institutionis Oratoriae, also die umfassendste überlieferte Darstellung römischer Beredsamkeit. Definiert wird Kürze in den genannten Lehrwerken zwischen den Polen des so viel wie mindestens nötig einerseits und nicht mehr als nötig andererseits. Also es handelt sich nicht um eine quantitativ absolute Kürzebestimmung im Sinne von nicht mehr als x Zeichen, nicht länger als y Minuten, sondern um eine qualitativ relative. Entsprechend heißt es bei Cicero: Kürze liegt vor, wenn kein Wort außer dem Notwendigen herangezogen wird. Also brevitas est cum nisi necessarium nullum assumitur verbum. Diese ist in dieser Hinsicht deswegen nützlich, weil durch die Ereignisse selbst und durch die Arten des Falles, nicht durch Worte und nicht durch äußeren Schmuck, das Gemüt des Zuhörers gefesselt werden soll. Quintilians brevitas Definition bestimmt Kürze in Abgrenzung vom Fehler des zu viel, wie er etwa durch Tautologien und Weitschweifigkeit entstehen könnte. Wir aber nehmen Kürze in dem Sinn nicht, dass weniger, sondern dass nicht mehr gesagt wird als nötig. Sed ne plus dicator quam oportiat. Und wir hören ein bisschen noch Aristoteles nachklingen, wenn Quintilian fordert, dass in der Erzählung ganz besonders der Mittelweg einzuhalten ist, der auch beim Reden lautet, so viel nötig und so viel genügend ist. Quantum opus est et quantum satis est. Linguisten, falls welche im Saal sind, denken hier wahrscheinlich unweigerlich an die Grice'schen Konversationsmaximen, die sicherlich auch Wissenschaftskommunikationsmaximen heißen könnten. Und die erste, die Maxim of Quantity, lautet: Make your contribution as informative as is required. Do not make your contribution more informative than is required. Wie 400 Jahre zuvor bei Aristoteles und knapp 2000 Jahre später bei Grice klassifiziert die römische Rhetorik Kürze also als eine angemessene Form des Sprechens, die den Mittelweg zwischen zwei Extremen wählt. Der heikle Begriff nötig, necesse, necessarius oder auch opportet, der gemäß dem lateinischen Wortstamm so viel bedeutet wie nichts fehlt, wirft allerdings eine ganze Reihe von Fragen auf. Nicht nur nicht mehr als nötig, nicht weniger oder gerade so viel wie nötig. Wie viel ist nötig und nötig für wen? Für den Sender, für den Empfänger? Wer bestimmt, was über das Nötige hinausgeht, was unnötig ist oder was zum Nötigen fehlt? Woran bemisst sich das Nötige? Am Redegegenstand, seiner Komplexität, am Beweisziel, an Kompetenzvorwissen des Publikums, an der Redesituation? Also Kürze erscheint als relationale Größe in Abhängigkeit von der Unbekannten des Nötigen. Und stets gilt es dabei, wie bei dem Teig von Aristoteles, einen Mittelweg zu finden, für den es kein stabiles Maß gibt. Es ist das Aptum oder Decorum, die Angemessenheit, die die Stellschraube für die relationalen Brevitas-Vorgaben gleichsam den Kürzeregler darstellt. Das Aptum ist, mit Kramer gesprochen, der archimedische Punkt der Theoriebildung und aller rhetorischen Erwägungen, die dem Publikum, dem Thema und Redeanlass, Ziel und Zweck und situativer Gebundenheit der Kommunikation Rechnung tragen. Heute tritt die Frage nach der Wahl des adäquaten Mediums, Präsentationsmediums und Formats neben die in der Antike fundamentale Entscheidung für eine angemessene Stillage. In schematischer Darstellung des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation sähe das Aptum wahrscheinlich so aus. Kürze als Virtus Narrationis erscheint stets in Engführung mit ihrer Schwester, der Klarheit, also Perspicuitas. In der Rhetorica ad Herennium findet sich ein prägnanter Kurzschluss in der Wendung klare Kürze, die Lucida Brevitas. Aber so ganz einfach ist das Verhältnis von Kürze und Klarheit nicht, weil es ein sehr prekäres Equilibrium voraussetzt. Weitschweifigkeit und Verkürzung sind irgendwie gewissermaßen Skylla und Charybdis, zwischen denen der angemessene Weg hindurchführt. Und wie jede Tugend an ihren Rändern dem Bösen ausgesetzt ist, sind auch die rhetorischen Virtutes von je zwei Vitia, also Mangel, Makeln, bedroht. Das erste Vitium, das zu viel, erzeugt beim Zuhörer Langeweile und Überdruss, Tedium, Fastidium. Das zweite, das zu wenig, also die übertriebene Kürze, führt zu Obscuritas, zu Dunkelheit. Und Quintilian legt jetzt sehr großen Wert darauf, dass nicht weniger als nötig gesagt wird, non ut minus dicatur. Und entsprechend bestimmt Quintilian das rechte Brevitas-Maß nicht ex negativo als Vermeidung eines Defizits. Also er, Sie haben es vielleicht gemerkt, vermeidet in seinen Definitionen auch dieses heikle Wörtchen necesse, nicht fehlend, sondern er verwendet positive Begriffe des Genügenden, des Ausreichenden, opus, satis, ne? Also quantum opus est et quantum satis est. Für Cicero dagegen, das ist interessant und schließt ein bisschen anders an, was Sie gesagt haben, stellt Weitschweifigkeit eine viel größere Gefahr für das Verständnis dar. Quintilian wiederum warnt vor den Folgen unangemessener Kürze, lieber zu viel als zu wenig. Bevor die Kürze auf Kosten der Verständlichkeit geht, muss eher ein Überschuss an Informationen in Kauf genommen werden, weil die Gefahr der Verkürzung zu groß ist. Nicht weniger, schreibt Quintilian, aber hat man sich in Acht zu nehmen vor der Folge allzu einschneidender Kürzung, der Dunkelheit. Und es ist besser, die Erzählung bietet etwas zu viel als zu wenig. Denn sagt man Überflüssiges, ist es lästig, streicht man Notwendiges, gefährlich. Also Quintilian will mehr oder weniger damit sagen, Kürzen ist immer auch ein Selektions- und Manipulationsvorgang. Wer kürzt, verkürzt oft auch, was nicht nur zu Obscuritas und Missverständnissen führen kann, sondern auch zu Fehlinterpretationen oder einer Reduktion von Komplexität, die möglicherweise weder dem Sachverhalt noch dem Informationsbedarf gerecht wird. Also Dunkelheit, bewusste Verrätselung als Absicherung der Nachricht gegen eine Überprüfung ihres Neuigkeits- und Erkenntniswerts hätten bei Quintilian auch keine Chance. Den Zuhörer zu langweilen ist misslich, sein Un- oder Missverständnis zu riskieren, unverzeihlich. Also Obscuritas verheerender als Tedium. Kann man sich fragen, ob das ein Best-Practice-Hinweis für moderne Wissenschaftskommunikation ist oder gerade andersrum. Bemerkenswert und fast schon ein bisschen psychologisch, avant la lettre mutet die Hypothese von Quintilian an, dass Kürze eine relative Größe sei und eine geschmückte Rede den Zuhörern kurzweiliger erscheine. Also dass die Rede kürzer empfunden werde, dass das Delektare Kürze vorzutäuschen vermag. Durch gefällige Länge, so die folgenreiche Einsicht von Quintilian, ließe sich also Kürze simulieren. Die Kürze darf nicht ohne Schmuck non in ornata sein, sonst wäre sie ungebildet, denn das Vergnügen hat die Gabe zu täuschen und weniger lang erscheint, was unterhaltsam ist, wie eine schöne, bequeme Reise, auch wenn die Strecke länger ist, weniger anstrengend als ein Abkürzungsweg durch dünnes, raues Gelände. Also schmücken oder abschneiden, Ornatus oder Rasiermesser, das sind die zwei Möglichkeiten, das Tedium, also die drohende Langeweile der Zuhörer zu vermeiden. Und ich denke, jeder von uns kennt diesen Rezeptionseindruck von Kurzweil oder gefühlter Kürze, dass man bei einem guten, klaren, enthusiastischen Vor- oder Beitrag den Unterschied mit Bergson gesprochen zwischen Temps und Durée, also zwischen objektiv vergangener Zeit und subjektiv gefühlter Dauer sehr, sehr gut merkt, körperlich merkt. Unabhängig von den Stärken der Brevitas werden in der antiken Rhetorik auch schon deren aktuell eklatante Gefahren gesehen, denn nicht selten erweist sich die kürze Verlockung auch als kürze Falle. Führen kurze Einzelheiten doch, wie Cicero in De Inventione feststellt, wenn sie bloß in großer Masse gehäuft auftreten, in Summa zu Weitschweifigkeit. Man kennt das Phänomen, das mangelnde Selektivität, also das, was Anne Blair in ihrem Buch Too Much to Know Judgment nennt, durch eine gedrängte Darstellung gehäufter Details zu kompensieren versucht wird. Quintilian führt vor, wie umständlich viele kurze Einzelschritte aufgelistet werden und auf diese Weise das Gegenteil von Kürze erreicht wird. Es gibt nämlich eine Art von Kürze der einzelnen Teile, die sich doch im Ganzen als Länge auswirkt. Ich kam zum Hafen, erblickte ein Schiff, fragte, was die Fahrt koste, wurde handelseinig, stieg ein, die Anker wurden gelichtet, wir machten vom Ufer los und die Reise begann. Nichts von den Einzelheiten lässt sich schneller ausdrücken, aber es genügt zu sagen, ich fuhr aus dem Hafen. Also ein atemloses Staccato der Einzelursachen wird letztlich geschwätzig, weil es leicht durch das Resultat hätte ersetzt werden können. Eine Maxime, die manch einem Twitterer ein Stammbuch zu schreiben wäre, denn nicht selten werden kumulativ additive, gern auch Storify-Infokaskaden für eine Nachricht ausgegeben. Und es ließe sich durchaus Sende-, Rezeptions- und Lebenszeit einsparen, wenn man auf die Illusion verzichten könnte, einen Erkenntnisprozess live verfolgen zu können, mit allen positiven Chancen und Qualitäten, die das hat. Auch die Salamitaktik hätte im Auge Quintilians wahrscheinlich schlechte Karten, wenn es um die Präsentation von Ergebnissen geht. So ist das Brevitas-Versprechen, das mit den neuen Medien- und Kommunikationsformaten einhergeht, sehr oft auch ein scheinbares, angesichts der de facto überbordenden Flut an Informationen und Datenmaterial in Text, Bild und Ton. Mit anderen Worten, selbst von 280 Zeichen können, so zeigt es dieser sehr unbarmherzige Nutzer von Twitter anhand von Jack Dorseys Tweet zur Verlängerung des Twitter-Limits auf 280 Zeichen an. Selbst von 280 Zeichen können 140 redundant sein. Und manchmal können auch von 140 Zeichen 140 redundant sein. Unsere römischen Rhetoriken bieten also Maßnahmenkataloge an, wie Kürze zu erzielen sei. Die detailliertesten Hinweise dazu finden sich bei Ciceros De Inventione, auch wenn Cicero wieder nicht ohne dieses heikle Wort nötig Nekesse auskommt. Kurz ist die Rede, wenn man von da, wo es nötig ist, den Anfang nimmt und nicht bei dem Entferntesten beginnt. Und wenn man, wo es genügt, den Hauptpunkt genannt zu haben, nicht dessen Teile nennt. Denn oft genügt es zu sagen, was geschehen ist, und man braucht nicht zu berichten, auf welche Weise es geschehen ist. Und wenn man nicht weiter fortschreitet beim Erzählen, als nötig ist, und wenn man zu keiner anderen Sache abschweift, und wenn man so spricht, dass man bisweilen aus dem, was gesagt wurde, auch das, was nicht gesagt wurde, erschließt, und wenn man nicht nur das, was schadet, sondern auch das, was weder schadet noch hilft, übergeht, und wenn man jeden einzelnen Punkt nur einmal nennt, und wenn man nicht mit dem, womit man eben erst aufgehört hat, wieder aufs Neue beginnt. Ja, also Sie merken, die Anweisungen von Cicero sind vor allem dispositionelle, insofern sie die Rede unterschiedlichen Begrenzungen unterwerfen, hinsichtlich ihres Ausgangspunktes, eines sinnvollen Endes, der Narratio, der Vermeidung von Einzelheiten und Digressionen, Wiederholungen, Redundanzen und eines fortwährenden Insistierens auf bereits abgehandelten Fakten. Kürze wie sprachliche und dispositionelle Klarheit sind auch zwei Jahrtausende später noch Kerntugenden öffentlicher Kommunikation. Und hätte Cicero die Inventionen mit PowerPoint-Folien ausgestattet, sähe die zu seinem Kürze-Maßnahmen-Katalog vermutlich aus wie das kommunikative Kleeblatt des Navig. In geschlossener Form, in geöffneter Form, einfach, kurz, strukturiert. Na gut, das Lebendige wird in der antiken Rhetorik auf der Ornatus-Ebene verhandelt unter den Kategorien von Evidentia und Energeia. Das ist ein anderes Kapitel, das gehört hier nicht hin. Aber bemerkenswert ist in diesem Maßnahmenkatalog von Cicero allemal Punkt 5, dass man bisweilen aus dem, was gesagt wurde, auch das, was nicht gesagt wurde, erschließt. Also Cicero überlässt dem Publikum die Möglichkeit zur Konjektur und traut sie ihm durchaus auch zu. Ja, also Kürze in kommunikativen Situationen operiert immer auf der unterstellten Mitarbeit des Publikums als unabdingbarer, allerdings oft auch unbekannter Größe. Der Rezipient ist derjenige, der überzeugt werden muss, der gewonnen werden muss, der unter- oder überfordert sein mag und schließlich auch derjenige, der aus Verstößen gegen die kurze Maxime seine Konsequenzen ziehen kann, indem er weggeht, abschaltet, wegzappt oder sich von einem Hyperlink davontragen lässt. Im Gegensatz zu Cicero ist bei Quintilian das Vertrauen in die Zuhörerschaft, also vor allem in dessen kognitive Fähigkeiten, erheblich erschüttert. Quintilian weiß, dass was sich in einer Kommunikationssituation als mustergültig erweist, in einer anderen verheerende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das Beispiel ist für ihn die als Brevitas Sallustiana sprichwörtlich gewordene Kürze Sallusts, die für den gebildeten Leser, der zur Relektüre von dunklen Passagen ansetzen kann, angemessen sein mag, aber nicht in der Live-Situation für einen Richter, der auch noch von niedrigerem Bildungsniveau sein könnte. Deshalb hat man auch die sprichwörtliche Kürze des Sallust und die abgerissene Art zu reden zu meiden. Sie mag vielleicht einen Leser, der Zeit hat, weniger leicht irre machen. Beim einmaligen Hören fliegt sie vorbei und hält nicht inne zur Wiederholung. Zumal ein Leser gewöhnlich nur ein gebildeter Mann ist, den Richter aber meistens Landbezirke in die Dekurien schicken, damit er das Urteil über das spreche, was er verstanden hat. Also Quintilians Richter ist gewissermaßen das Zerrbild des heutigen Users, der nur das Produkt kauft, dessen Vorzüge ihm unmittelbar einleuchten, der Online-Leser, der nur den Artikel klickt, dessen Headline er auf dem Smartphone-Display sofort versteht. Und unabhängig davon gilt bis heute, je kürzer ein Text relativ zum Sachverhalt ist, desto mehr Kontextwissen und konjekturale Kompetenz wird vorausgesetzt, bis er im Extremfall zum Geheimcode für eine kleine Zahl von Eingeweihten wird. Umgekehrt ins Positive gewendet, wird Kürze gerade in dem Maße möglich und produktiv, indem ein gemeinsamer Wissens- und Erfahrungshorizont garantiert, dass Informationslücken von den Rezipienten selbst geschlossen werden können. Noch ein kurzer Ausblick. Wenn die Kürzebewertung schon in den Anfängen der Rhetorik schwankt, so schreibt die Poetik diese sehr zwiespältige Einschätzung fort. Wie schmal nämlich der Grat zwischen Kürze und Dunkelheit ist, weiß auch Horaz, brevis esse laboro, obscurus fio. Ich strebe nach Kürze und erreiche Dunkelheit. Ein zweiter, ungleich berühmterer Passus aus der Ars Poetica ist hier von noch größerer Tragweite. Horaz ermahnt den Dichter zu Kürze und begründet seine Mahnung mit der begrenzten Gedächtniskapazität des Rezipienten. Das ist diese berühmte Prod esse und Delektare Stelle. Aut prod esse volunt, aut delectare poete. Sinnbelehrend will Dichtung wirken oder Herz erfreuend, edutainment. Oder sie will beides geben, was lieblich eingeht und was dem Leben frommt. All dein Unterweisen sei kurz und bündig, damit der Geist das Gesagte alsbald gelehrig auffasst und es getreulich festhält. Hat die Seele genug der Fülle, lässt sie alles abgleiten, was darüber ist. Auch die Digital Humanities haben die antike Redelehre längst wiederentdeckt und versuchen sie in eine zeitgemäße Praxis zu überführen. Hier ist eines der weniger gelungenen Beispiele, das im Sinne einer Persuasio-Pädagogik Studierende dressiert, Texte gemäß den jeweils aktuellen Formatvorgaben zu verknappen. Da heißt es, because digital humanities is a generative practice, it demands an additive pedagogy. Students still have to be trained in the persuasive use of language to write effectively in long forms, but they also need to be able to craft what Roman rhetoricians call the multum in parvo, the aphorism, the short form, that which distills the long and the large into compact form. This is not only to address the perhaps apocryphal short length of the contemporary attention span, but also the realities of a wired world in which the real estate available for texts and images is ever shifting and in which argumentation must be able to expand and contract as a function of shifting constraints and technological affordances. Also das als Lernziel oder der als Lernziel angestrebten Flexibilität und Effizienz einer Textproduktion, die sich zugleich auf die antike Rhetorik beruft und den Realities of a Wired World Tribut zollt, liegt eine Unterwerfung unter heteronome Zeit-, Raum- und Formatvorgaben zugrunde, ein zwar emphatisch vorgetragener, aber letztlich resignativer Gestus der Kapitulation, also der Selbstzensur, Verkürzung statt Kürze. Was nicht passt, muss passend gemacht werden. Der Rückverweis auf die Rhetorik als humanistische Diskurstradition ist sicherlich kein Geheimrezept für die Wissenschaftskommunikation in der digitalen Welt, aber er hilft, so hoffe ich, angesichts von Big Data und Aufmerksamkeitsökonomie die Orientierung, und das hieß im rhetorischen Diskurs immer die Orientierung auf den Menschen als Gesprächspartner im Blick zu behalten und nicht die Formate, den jeweils verfügbaren Platz, Variable und technische Beschränkungen über die Inhalte entscheiden zu lassen. Die Einsichten der Rhetorik also im besten Sinne als Best-Practice-Hinweis mit gröbner Übersicht und Autorität, öffentliche Wirkung durch Verdichtung herzustellen. Aber unsere antiken Rhetoriker wussten auch schon, je kürzer etwas ist, desto genauer muss jedes Wort, jedes Zeichen gewählt und gesetzt sein, desto höher die An- und Herausforderungen in puncto Präzision und Perfektion. Dann ließe sich Brevitas also positiv fassen als eine qualitative, intensive, nicht heteronome, sondern autonome und durchaus kreative Kürze, die ihre Motivation bezieht aus Überzeugungsabsicht, Gestaltungswillen und der Eigenlogik der Sache. Und dann kann das nicht mehr als nötig, also die Contrainte, wenn man so will, die Begrenzung als Chance für eine autonome, kreative und wirksame Kürze in der Wissenschaftskommunikation genutzt werden, sofern Medienformat, Stil, Publikum, Anlass, Absicht und vor allem der Gegenstand passen im Sinne des Abtum. Vielen Dank. Und ich gebe...
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Na, dann dürfte jetzt ja wohl klar sein, wie euer nächstes Referat oder euer nächster Pitch auszusehen hat, oder? Aber vielleicht wollt ihr ja auch noch hören, was noch denkbar wäre. Warum nicht vielleicht kunstvoll von Hölzchen auf Stöckchen springen? Wieso nicht, statt einfach direkt frontal aufs Redethema loszugehen, warum das nicht erstmal einkreisen, nochmal abschweifen, Nebenwege suchen? Das könntet ihr zum Beispiel einüben anhand des wunderschönen Konversationsthemas Lob des Salats, das uns Anita Traninger gleich vorstellen wird. Sie hat sich angeschaut, wie einige Jahrhunderte nach Aristoteles und Cicero über die richtige Länge eines gelehrten Vortrages gedacht wurde. Anita Traninger ist Professorin am Institut für Romanische Philologie an der Freien Universität Berlin. Ihr Vortrag heißt »Philosophen und Pedanten – Länge und Kürze, Schwätzen und Schweigen in der Wissenschaft«. Eine kurze Revue vom Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert, wobei, wie sie gleich sagt, das eigentlich ein viel zu langer Titel ist.
Der Titel, den ich Ihnen zugemutet habe für meinen Vortrag, Marin Jäger, war so freundlich, den in aller Ausführlichkeit vorzulesen, den musste ich jetzt schon abkürzen, erfüllt alle Kriterien eines performativen Widerspruchs im Rahmen einer Tagung zum Thema Kurz und Gut. Ich will mich aber eben dennoch bemühen, in aller gebotenen Kürze ein paar Stationen wissenschaftlicher oder im Horizont der Zeit besser gelehrter Kommunikation eben vom Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert aufzurufen. Was ich Ihnen dabei zeigen möchte, ist, dass Kürze nicht am Ende dieser Geschichte steht, sondern vielmehr an ihrem Anfang. Meine These ist, dass Kürze das genuine Stilmerkmal der Wissenschaft war, dass Kürze dann Länge wurde und Länge schließlich zum Problem. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, wird auf Nuance verzichten müssen, zugunsten einer Zuspitzung, die gewisse Konstellationen sichtbar werden lässt. Und trotz der 30 Minuten, die ich zu Ihnen sprechen werde, wird mein Text sehr pointiert sein, zugespitzt auf große Narrative, einen großen narrativen Bogen. Und die physische Kopräsenz, die wir hier glücklicherweise haben, versetzt uns ja in die Lage, dann in den Austausch und auch in den Streit über meine Thesen einzusteigen. Das ist Social Media 1.0. Die Universität ist, das ist bekannt, eine genuine Erfindung des Mittelalters des 11. und 12. Jahrhunderts. So distinkt wollte sie sich als Institution machen, dass sie sich ihre eigenen Verfahren und vor allem ihre eigene Sprache gab. Und beides war unerhört. Anders als die Renaissance-Humanisten, zu denen ich gleich noch genauer kommen werde, sahen sich die Gelehrten des 11. Jahrhunderts nicht streng auf Vorgaben und Muster der Antike verpflichtet. Sicher, die zwei Grundformen der Lehre, und wir müssen uns immer vor Augen halten, die Universität ist vor dem 18. Jahrhundert eine Lehreinrichtung, eine Einrichtung der Lehre, keine Forschungseinrichtung. Das hat William Clark in einem wunderbaren Buch in extenso gezeigt. Diese zwei Grundformen, Lectio und Disputatio, Vorlesung und Disputation, gab es natürlich in der einen oder anderen Form bereits seit der Antike. Gerade die scholastische Disputation aber folgt einem Detailregularium, das die Antike nicht kannte. Aristoteles Organon bildete zwar die methodische Grundlage für das, was im Mittelalter mit dem Sammelbegriff Dialektika belegt wurde, doch findet sich das Verfahren der Disputation in keiner aristotelischen Schrift vorgebildet. Meine Folie zeigt Ihnen im Übrigen die heilige Katharina in der Disputation mit Gelehrten. Heilige Katharina ist die Patronin, die Schutzpatronin der Universitäten, insbesondere der Artistenfakultät, die sich ja bekanntlich über den Ausschluss von Frauen konstituierte und definierte, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, das ich auch gerne mit Ihnen diskutieren würde, das wir aber auslassen müssen. Hier sehen wir Katharina als diese nicht existente Frau in der Institution im Disput mit den Gelehrten. Diese Disputationen, eben ohne Frauen, prägten das Universitätsleben. Es wurde unablässig und oft auch über Tage disputiert. Doch die Sprache, die man sich dafür gab, war nicht allein auf das Prinzip radikaler Kürze verpflichtet. Sie war eine Kunstsprache im Dienste der Vereindeutigung und der Verknappung. Aus den Schriften des Aristoteles schmiedete man, das sagte ich schon, was man damals synonym mit den Begriffen Logika oder Dialektika belegte. Deren Herzstück war der Syllogismus, der jede Inferenz auf einen Dreisatz herunterbrach, wobei die in jedem der drei Sätze stabil zu haltenden Elemente Subjekt, Copula, Prädikat, eine technizistische, unrhythmische Sprache und fallweise auch den Verstoß gegen eine konventionelle Syntax nachgerade erzwangen. Das ist ein typischer Syllogismus aus dem Lehrbuch Omnis homo est animal, sortes est homo, sortes est animal. Sortes ist natürlich die Kurzform für Sokrates, die paar Buchstaben wollte man auch unbedingt einsparen. Also jeder Mensch ist ein Tier, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist ein Tier. Diese Dreizahl sehen Sie hier in einem mnemotechnischen Kartenspiel, das Thomas Murner zum Einprägen der Kapitel und Inhalte der Summulae Logicales, eines der wichtigsten Lehrbücher des Mittelalters, herausgebracht hat. Das Kartenspiel natürlich eine verfemte Praxis, das Glücksspiel insgesamt von der Kirche verfemt, ein Kartenspiel zum Einprägen der logischen Begrifflichkeit und die drei Katzen, die Sie rechts unten im Bildrand sehen, das sind die drei Sätze des Syllogismus. Also wann immer Sie ab jetzt drei Katzen sehen, denken Sie bitte daran, dass Sie im Syllogismus drei Sätze brauchen. Das Bild ist extrem kodiert, ich kann auf das gar nicht eingehen. Die fünf Federn am Hut der Dame sind die fünf Grundregeln des Syllogismus. Die zwei Eicheln zeigen Ihnen an, das ist das zweite Kapitel im Buch des Syllogismus und so weiter. Die sprachliche Verknappung diente der Sicherstellung der Validität einer Inferenz, doch das Verfahren war insgesamt nicht kühl rational, sondern agonal und auf Entscheidung gepolt. Ziel jeder Disputation war es letztlich, den Gegner zum Schweigen zu bringen. Martin Luther prägte dafür in seiner Übersetzung der Bibel, wo die Stelle Matthäus 22, 34, quod silentium imposuisse Sadducees, also dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, wo er die übersetzte, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hatte. Ziel jeder Disputation ist, dem Gegner das Maul zu stopfen, nicht nur Kürze zu erzwingen, sondern Schweigen. Dialektik ist mithin nicht Denken im Verhältnis zur Rede, der Rhetorik. Dialektik ist vielmehr eine bestimmte Art von Diskurs, der in den mittelalterlichen Universitäten spezifischen formalen Normierungen unterliegt. Ein Diskurs, der nach innen gerichtet ist und auf einen Verständigungshorizont abzielt, der einer In-Group in jahrelangem Training vermittelt wurde. Der Umstand freilich, dass Dialektik das Verfertigen der Gedanken im Streiten regulierte und damit bestimmte sprachliche Performance implizierte, war einer der zentralen Anknüpfungspunkte der Humanisten, die meinten, mit einer an der Antike geschulten Rhetorik die bessere Alternative für gelehrte Rede bieten zu können. Das ist Juan Luis Vives, der spanische Humanist, Parteigänger des Erasmus, also spanisch-katalanischer Humanist und Parteigänger des Erasmus, der gegen die von ihm so denunzierten Pseudo-Dialektiker beansprucht, gemäß ihrer Etymologie eigentlich als Scientia de Sermone, also eine Wissenschaft des Sprechens, zu begreifen. Es fehlt ihr allerdings dieser Scientia de Sermone, so wie Vives polemische Diagnose, an der Sprache. Und die Universitäten trieben die Kürze auch wirklich auf die Spitze. Sie waren Meister des Akronyms bzw. des funktionalistischen Kunstworts. Anders als die Humanisten, deren Hang, nur von Cicero verwendetes Vokabular zuzulassen, Erasmus von Rotterdam in seinem Ciceronianus verspottete, anders als diese Humanisten fühlten sich die scholastischen Philosophen frei in der Manipulation des Lateinischen. Für die 19 gültigen Modi des Syllogismus erfand beispielsweise William von Sherwood im 13. Jahrhundert einen Merkvers, der jeden Modus in ein Kunstwort transformierte. Diese mnemotechnischen Siegeln setzten sich so umfassend durch, dass Argumente in der Disputation gleichsam stenografisch verknappt werden konnten. Ein Argumentationsgang konnte durchaus mit einem Verweis auf die Chiffre eines syllogistischen Modus abgekürzt werden. Eine Praxis, die die Humanisten nicht müde wurden, als widernatürlich anzuprangern. Man kann förmlich spüren, wie es Rudolf Agricola, den friesischen Humanisten und wiederum das verehrte Vorbild des Erasmus von Rotterdam, innerlich schüttelt, als er von einer Disputation berichtet, bei der, statt die Streitfrage Schritt für Schritt auszuhandeln, mit Hilfe der Siegel die Lösung signalisiert wurde. Consequentia tenet in barocco, das ist einer der Modi. Auch Philipp Melanchthon berichtet von der Gewohnheit zu seinen Studienzeiten, dass, sobald jemand ein Argument beim Disputieren vortrug, gerufen wurde, es gelte, weil sich der Schluss im Modus Darii oder Ferio ergebe. Das durchgängige Muster der Auseinandersetzung zwischen Scholastikern und Humanisten, die im Quattrocento beginnt und sich bis in das 16. Jahrhundert zieht, ist die Propagierung eines an der Alltagssprache geschulten Sprachgefühls, das ist die Forderung der Humanisten, gegenüber einer als inadäquat und überzogen kritisierten philosophischen Fachsprache. Die Alltagssprache, die die Humanisten hier freilich ins Werk gesetzt sehen wollten, war ein komplexes Konstrukt, um nicht zu sagen ein Phantasma. Lorenzo Valla, der italienische Humanist aus dem 15. Jahrhundert, auch der Aufdecker der konstantinischen Fälschung, forderte nichts weniger als die getreue Orientierung an der Alltagssprache der Römer. Als Standard setzte er mithin eine hochnormativ regulierte Fremdsprache ohne zeitgenössische Muttersprachler. Diese vermeintliche Alltagssprache ist zudem ein Muster, das allein in intensiv redigierten Texten überliefert ist, die sich zugleich, man denke an die Reden Ciceros, als spontan mündliche ausgeben. Die neue Losung lautete jedenfalls natürliche Sprache und, wichtig, Länge. Um das Verhältnis von Rhetorik und Dialektik zu charakterisieren, griff man auf eine Passage in Ciceros Orator zurück, einer Schrift, die erst in der Renaissance wieder vollständig zugänglich geworden war. Cicero berichtet dort, dass Zenon der Stoiker, der als Erfinder der Dialektik galt, das Verhältnis der beiden diskursiven Künste mit seiner Hand demonstrierte. Presste er die Finger zusammen und machte eine Faust, Dann erklärte er, so sei die Dialektik. Spreizte er sie aber auseinander und öffnete die Hand, dann sagte er, dieser flachen Hand ähnle die Beredsamkeit. Quintilian präzisiert anhand des gleichen Beispiels von Hand und Faust, dass der Rhetorik die Oratio perpetua, also die fortlaufende Rede, zuzuordnen sei, der Dialektik aber die Oratio concisa, die knapp gehaltene. In der frühen Neuzeit ist Zenons Bild allen Orten anzutreffen. Das ist aus einem Emblembuch, einem spanischen Emblembuch aus dem 16. Jahrhundert. Es bediente aber offenbar auch das Self-Fashioning der Humanisten. Anders als die aggressiven und antagonistischen Dialektiker mit ihrem Emblem der Faust, war ihre Leitdisziplin, die Rhetorik, von Offenheit und Zugewandtheit gekennzeichnet. Sine querela, ohne Streit, war beispielsweise die Maxime des Juan Luis Vives. Die in der älteren Humanismusforschung viel gepriesene Hausverstandslogik der Renaissance-Gelehrten, dass man doch vom gekünstelten und weltfremden Diskursmodus der Universitäten abrücken müsse, hat freilich in Verbindung mit dem aus der antiken Rhetoriklehre gewonnenen Maximen und dem neuen Längengebot der Oratio Continua unvorhersehbare und wohl auch ungewollte Effekte. 1421 war Ciceros De Oratore entdeckt worden oder wiederentdeckt worden und in diesem Dialog formulierte Cicero bzw. sein Dialogpersonal das Anforderungsprofil des idealen Redners. Es ist derjenige, ist der Perfectus Orator, der vollkommene Redner, der jedes ihm vorgelegte Thema pro oder contra behandeln kann. Die rhetorische Theorie des Humanismus manövriert sich damit mit ihrer Doppelnorm von Ausführlichkeit und Allzuständigkeit in grobe Schwierigkeiten. Die Übernahme dieses Ideals des perfekten Redners, der ex tempore aus dem Stegreif über jedes erdenkliche Thema sprechen kann, implementiert der typografischen Gelehrtenkultur der frühen Neuzeit eine Anforderung, die einem wesentlich oralen Umfeld entstammt. Was sich hier manifestiert, ist ein Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit, eine sich immer weiter öffnende Schere zwischen antiker Theorie der Beredsamkeit und frühneuzeitlicher Gelehrtensozialisation. Eine Gesellschaft, die kulturelle Praktiken wie Archivieren, Exzerpieren und Zitieren schätzt, lässt sich zugleich ausgerechnet auf eine wesentlich oral geprägte Vorbildkultur ein, die den steten Redefluss, das Überbordende, das Spontane bewundert. Doch wie ist es anzustellen, überbordende Rede über jedes erdenkliche Thema im Kontext einer enzyklopädisch orientierten Wissenskultur entlang der Normen des klassischen Lateins, dabei mit der Anmutung der Spontaneität und der Immersion in der Fremdsprache hervorzubringen? Erasmus von Rotterdam, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ausgerechnet ihn nicht auf meine Folien gegeben, obwohl ich so viele Bilder wie nur möglich reingetan habe. Erasmus von Rotterdam legt mit De Copia, also Copia, Fülle, das weithin zitierende Stichwort für das genannte Anliegenbündel, eine systematische Anleitung vor. Doch vielen ist diese Anleitung zu wenig. Eine verstreute Gruppe von Gelehrten in Deutschland und Frankreich appropriiert die sogenannte Ars Magna des katalanischen mittelalterlichen Philosophen und Missionars Ramon Llull oder Raimundus Lullus und strickt daraus eine rhetorische Topik oder topische Rhetorik. Wenn man sich an Lulls Grundbegriffe halte und diese kombinatorisch als Inventionsgeneratoren, als Quelle für Argumente nutze, dann soll, so meinte man, der Traum der Humanisten wahr werden. Die lullistische Topik erlaube, über jedes beliebige Thema sofort und bis zu einer Stunde lang zu reden. Sie sehen hier Ramon Llull als Missionar, wie er seinen Wortschwall über eine Gruppe von Sarazenen ergießt. Die Werke Lulls werden unter diesem Vorzeichen im 16. Jahrhundert neu ediert und eine ganze Kommentartradition entsteht, die immer abenteuerlichere Versprechen hervorbringt. Geht es zunächst darum, von Gegenständen ausführlich und überzeugend zu handeln, von denen man etwas versteht, verschiebt sich die Garantiezusage zunehmend dahin, dass die Kunst dazu verhelfe, von jedem beliebigen Gegenstand handeln zu können, auch wenn man noch nie zuvor etwas davon gehört habe. Das Interesse an einer solchen Methode ist groß. Nämlich an einer solchen Methode, die ihre Redegarantieversprechen ins Unermessliche steigert. Am 29. April 1619 berichtet beispielsweise René Descartes in einem Brief an Isaac Beckmann von einer Begegnung mit einem Unbekannten in einer Absteige einer Kneipe in Dordrecht. Man habe sich über Lulli Arte Parva, also über Lulls kleine Kunst, unterhalten. Im Zuge dessen habe sein Gesprächspartner sich gerühmt, diese Kunst so nutzen zu können, dass er über eine beliebige Materie eine Stunde lang reden könnte, dann noch eine Stunde, insgesamt aber bis zu 20 Stunden. Descartes hält den Mann zwar eher für einen Schwätzer als für einen Gelehrten, aber ganz sicher ist er sich nicht. Wenngleich er im Discours de la Méthode von 1637 die lullistische Ars vollkommen ablehnt, ist 1619 nach dieser Begegnung sein Interesse geweckt. Er schreibt an Beeckmann und bittet ihn zu prüfen, ob in den publizierten Schriften Lulls sich tatsächlich der Schlüssel zu so einer Kunst finde. Mit der Anleitung zum Heraussprudeln gleichsam einer Fülle oder einer Flut von Aussagen arbeitet die Ars Lulliana, wie sie in der frühen Neuzeit heißt, dem zeitgenössischen kommunikationstheoretischen Mainstream zu. Die Fülle der Argumente, die detailreiche Ausschmückung einer Rede, eine überwältigende, facettenreiche Darstellung, die die Affekte des Rezipienten bewegt, das alles wird mit dem Faszinationsbegriff der Copia oder Copia dicendi belegt. Gelehrte Kommunikation war nun nachhaltig auf Länge gepolt, und zwar insbesondere dann, wenn Gelehrsamkeit nach außen wirkte oder wirken wollte. Sie tat dies nicht kurz oder auf den Punkt, sondern als Demonstration von Kompetenz durch Ausführlichkeit. Wissenschaftskommunikation, wenn wir unseren heutigen Begriff zurückprojizieren wollen, heißt Persuasion durch Amplifikation. Diese Auffassung zieht sich in einer Zeit, die auch den Aphorismus kultiviert, und das nur als kurzer Hinweis darauf, dass es keine eindimensionale Geschichte ist. Diese Auffassung zieht sich aber durch die Gattungen und die sozialen Kontexte. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Die Rede über ein beliebiges Thema, das in seiner Knappheit und auch Banalität kaum diesen Namen verdient, war ein ganz beliebtes Transferformat von Wissen. In Georg Philipp Harsdörfers Frauenzimmergesprächspielen, publiziert von 1644 bis 1657, wird die gelehrte Rede über jene Gegenstände, die man bei Tisch vor Augen hat, eingeübt. Eine Sprecherin, hier haben wir Involvierung von Frauen, beginnt eine Konversation als Lob des Salats, woraufhin die Spielenden ihre Beiträge gemäß den zuvor vorgeführten Gesichtspunkten oder Topoi wie Wirkursache, Gleichnis, Umstände, Wortart und Gegensatz abliefern. Das Spiel geht weiter, es wird die Devise ausgegeben, zu dem Salat schicken sich wohl die Eier. Und ein anderer Sprecher präsentiert sofort eine ganze Rede zu diesem Thema, wobei er die Argumente wie die Marginalien im Druck ausweisen, unter anderem aus den Gesichtspunkten a colore, a forma, ab utilicit, also Farbe, Form und Nutzen der Eier, durchdekliniert. Johann Joachim Becher, bekannt als alchemistischer und wirtschaftlicher Berater Kaiser Leopolds I. und Gründer des Kunst- und Werkhauses am Tabor in Wien, berichtet in seiner Methodus Didactica von 1668 von einem Redewettstreit, den er mit einem deklarierten Anhänger der lullistischen Methode bei Gelegenheit einer abendlichen Tischgesellschaft am Hof zu München ausgetragen hat. Es tritt auf ein wandernder französischer Redner, Handleser und Wahrsager, der, wie Becher schreibt, die Ars Lulliana sozusagen als Kunststück vor sich hergetragen hat. Als Thema wird ihm das Salz aufgegeben. Er spricht spontan und ohne Vorbereitung eine Viertelstunde lang zum Thema, kunstvoll ausgeschmückt, und zieht die Zuhörer in seinen Bann. Der eifersüchtige Becher, der seine eigene Methode propagieren wollte, und eigene Methode heißt nicht etwa ein Kontrastprogramm der Kürze, sondern eine alternative Anleitung zur Länge. Er, Zitat, bat endlich, ob man mir auch vergönnen wollte, etwas dergleichen zu tun. Er wird also aufgefordert, von dem Salzfass zu sprechen. Doch als er schon gut eine Stunde geredet hatte und gerade, Zitat, eine Digression auf die Silberschmied machen wollte, wurde ein Zeichen gegeben, es wäre genug, denn man sich befürchtet, auch in der Tat geschehen, dass ich dem Oratorium Contrarium noch etliche Stunden reden würde. Ein weiteres solches Kunststück, das bei Carlo Goldoni überliefert ist, schneide ich aus Gründen der notwendigen Kürze raus, und ich komme zu meinem schon letzten Abschnitt. Dieses Extemporiergebot, das an die Manifestation von Gelehrsamkeit geknüpft wurde und das sich insbesondere dort, wo Gelehrsamkeit mit anderen gesellschaftlichen Systemen interagierte, verselbstständigte sich. Und es ist eines der Fundamente für einen Problemkomplex, der das 18. Jahrhundert intensiv beschäftigen sollte. Jetzt sind wir im 18. Jahrhundert. Wenn die Gelehrsamkeit im 17. Jahrhundert nach außen kommuniziert, so haben wir gesehen, dann im Modus der Länge, der Ausstellung von Gelehrsamkeit durch expansive Sprache. Im 18. Jahrhundert wird Länge zu einem der Indizes für Charlatanerie. Genauer gesagt handelt es sich um das Klagelied der Charlatanaria Eruditorum, also die Charlatanerie der Gelehrten, das im Gefolge von Burkhard Menkes gleichnamigen Zwei Deklamationes aus dem Jahr 1713 und 1714 vielstimmig angestimmt wurde. Das Problem der Charlatanerie wird gemeinhin unter dem Schlagwort der Gelehrtenkritik verhandelt. Menkes Zwei Deklamationes sind aber spezifischer auf einen universitären Kontext zugeschnitten. Die erste Rede wurde im Februar 1713, die zweite im Advent 1714 vor frisch gebackenen Magistri der Universität Leipzig gehalten. Beide erschienen im originalen Latein 1715 im Druck und wurden in der Folge in zahlreiche Sprachen übersetzt. Menke, der Herausgeber der von seinem Vater begründeten Acta Eruditorum, hier aber als Dekan der philosophischen Fakultät sprechend, erörtert in satirischer Zuspitzung die Versuchungen und Möglichkeiten zur Selbstdarstellung, die sich Absolventen in einem aufstrebenden wirtschaftlichen Zentrum wie Leipzig rundum aufdrängen. Von der Marktschreierei der Gelehrten lautet nicht umsonst der Titel der deutschen Übersetzung. Wie dieser deutsche Titel indiziert, wäre es zu eng gefasst, Charlatanerie mit Betrug in einem rechtlichen Sinn gleichzusetzen. Ein ganzer Komplex von Verhaltensweisen ist darunter zusammengefasst, von übermäßiger Selbstpromotion über im medizinischen Bereich quacksalberische Praktiken bis hin zur vorgespiegelten Gelehrsamkeit. Marianne Füssel veranschlagt als einen der Gründe dafür, dass Charlatanerie in all ihren schillernden Bedeutungsfacetten zum heißen Thema wird, den Umstand, dass Gelehrsamkeit sich nun am Beginn des 18. Jahrhunderts abseits der Hörsäle in der Öffentlichkeit abspiele. Unsere kurze Geschichte zeigt aber, dass diese Konstellation allenfalls die Steigerungsform dessen ist, was die Humanisten bereits grundgelegt hatten. Wir haben gesehen, wie Wissenschaft bereits im 17. Jahrhundert die Außenkommunikation über persuasive Amplifikation laufen ließ. Und ich habe Ihnen ein paar Beispiele von Situationen vorgeführt, in denen diese Ausführlichkeit erwünscht war. In Situationen der Inkongruenz, wenn Gelehrte ohne Aufforderung ihr Wissen mit der Welt teilten und Grenzen der Aufnahmewilligkeit überschritten, wurden sie mit dem Etikett des Pedanten belegt. Der Pedant, in der italienischen Commedia dell'arte als komische Figur institutionalisiert, zeichnet sich in erster Linie durch Deplatziertheit aus, habituelle wie linguistische. Bereits in der französischen Farce des 15. Jahrhunderts kennen wir Pedantenfiguren, deren Rede von lateinischen Redundanzen durchzogen ist. Der Pedant hat sich die Geläufigkeitsmaxime des Humanismus, das fließende, ja überfließende Latein, so zu eigen gemacht, dass er weder soziale Kontexte noch die allgemeinen Zeitläufe adäquat zur Kenntnis nimmt. Die Umstellung auf die Volkssprachen, die in unterschiedlichen Tempi die europäischen Universitäten erreicht, macht er nicht oder nur bedingt mit. So trägt er seine lateinische Gelehrsamkeit in die banalsten Alltagssituationen und gibt sich so der Lächerlichkeit preis. Welt ist der Beobachtungsstandpunkt, von dem aus der Gelehrte zum Pedanten wird. Die monastisch begründete Universität vermag im Urbanen nicht zu bestehen, ist dort schwerfällig, wo sie sich selbst als präzis wahrnimmt, umständlich, wo sie kenntnisreich zu sein meint, langatmig, wo sie sich beredt wähnt. Ich springe zu meinem Schluss und fasse zusammen. Wir stehen jetzt im 18. Jahrhundert. Kürze ist seit langem zu Länge geworden und Länge nunmehr lächerlich. Von hier aus zeigen unterschiedliche Vektoren in die Moderne. Eine rationalistisch gebändigte Wissenschaftssprache bildet sich heraus. Die Volkssprachen werden im umfassenden Sinn wissenschaftsfähig, und zwar nicht nur auf der Ebene der Terminologie, sondern auch auf der Ebene der Gegenstände. Ausführlich reden und schreiben ist nun kein Akt der Entfremdung an eine autoritative Latinität mehr. Die Längenexzesse, oder der Längenexzess, der aus dem Ausstellen der unter immensem Ressourceneinsatz hergestellten lateinischen Copia resultierte, ist so nicht mehr gegeben. Auf Kürze eingeschworen hat sich die Wissenschaft aber dennoch nicht. Anfang des 19. Jahrhunderts erfand sie sich in Berlin neu und gab sich die Form der Humboldtschen Universität. Doch der Länge blieb sie treu. Die Lectio, das wörtliche Vorlesen von Passagen aus den autoritativen Lehrtexten durch den Magister in der mittelalterlichen Universität, wird zur Vorlesung. Damit gönnt sich die moderne Universität ein Format in der Länge eines Fußballspiels und hält bis in das 21. Jahrhundert daran fest. Als Institution des Wortes, steht sie damit fast schon allein auf weiter Flur. Die Predigt darf schon lange nicht mehr an der Stundenmarke kratzen. Die politische Rede mag sich allein in der Ritualsituation des Parteitags oder im Notfall des Filibusterns auf dieses Niveau aufblasen. Auf dem offenen Feld der Vorlesung geschult, spricht der Professor, die Professorin, wann immer man sie oder ihn lässt. Mehr als in anderen Gesellschaftsbereichen haben die Mitglieder der Universität die lang etablierten Habitus eingekörpert. Die Umstellung auf Länge, wie sie in der Renaissance grundgelegt wurde, haben wir noch nicht wieder aufgegeben. Ob wir jetzt in einer neuerlichen historischen Umbruchssituation stehen und ob kurz und gut die neu-alte Leitidee werden kann, wir werden sehen. Vielen Dank.
Sagt Anita Traninger in ihrem Vortrag über Philosophen und Pedanten, Länge und Kürze, Schwätzen und Schweigen in der Wissenschaft. Eine kurze Revue vom Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert. Gesprochen hat sie, wie auch Maren Jäger, anlässlich der Tagung Kurz und Gut, Kommunikation in den Geisteswissenschaften in Zeiten von Twitter, Slam und alternativen Fakten. Gehalten wurden beide Vorträge am 4. Dezember 2017 in Berlin. Diese Tagung war eine gemeinsame Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, des Exzellenzclusters Topoi, der Freien Universität und der Humboldt-Universität und, es ist noch nicht zu Ende, des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Form der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bedanke mich für euer Interesse und hoffe, wir hören uns bald wieder im Hörsaal. Katja Weber sagt Tschüss, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.